zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Profil-Podcast zu den Europawahlen. In den vergangenen Wochen habe ich mit zahlreichen Expertinnen und Experten gesprochen über Themen, die Europa bewegen. Heute ist Montag, der 10. Juni und die Wahlen sind geschlagen. Und heute möchte ich gerne mit Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik die Ergebnisse analysieren. Herzlich willkommen, Paul.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich mich auch. Schauen wir uns mal an, zuerst wie das Europaparlament jetzt aussieht, was das für Europa bedeutet und dann vielleicht ein paar Länder, in denen es besonders interessant war. Also es geht bei uns heute weniger um Österreich und mehr um das Gesamtergebnis und um die europäische Dimension. Man hat lange Zeit schon an die Prognosen den Rechten zugewinnen vorgesagt. Es war immer wieder die Rede von einem Rechtsruck. Mhm. Es gibt auch einen, aber der ist nicht ganz so stark ausgefallen wie vermutet, oder?
Ja, das ist richtig. Also die proeuropäische Mitte bleibt stabil. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann gewinnt die Europäische Volkspartei sogar dazu rund 7 Mandate aus heutiger Sicht. Die Sozialisten bleiben mehr oder weniger auf dem Niveau von 2019. 2019 hatten sie 141, jetzt haben sie 139 Mandate. Die Liberalen und die Grünen verlieren rund 15-20% ihrer Mandate. Also das ist schon eine Verschiebung. Aber die zwei Rechtsaußenfraktionen EKR und I&D gewinnen eigentlich nur bescheiden dazu. Das heißt, von einem Durchmarsch von rechts außen ist eigentlich keine Rede. Das war einfach der große Slogan und das Angstszenario, das man in der Wahlkampagne verwendet hat, um einfach seine eigenen Leute zu mobilisieren und zu sagen, da geht es um wirklich was. Aber die Zusammensetzung sieht jetzt doch wesentlich stabiler aus. Also diese Koalition von Konservativen, Sozialisten und Liberalen, die hat nach wie vor über 400 Mandate von insgesamt 720 und das ist eine stabile Mitte, ein Zentrum, das die Integration weiterentwickeln kann.
Bevor wir jetzt über die Weiterentwicklung der EU sprechen, noch etwas, was mir ganz wichtig erscheint. Es gibt total viele sogenannte fraktionslose Abgeordnete, nämlich fast 100.
Also da bin ich jetzt gerade bei 61, aber wenn man die Nichtmitglieder dazu rechnet, dann kommt man sogar über 100.
Dann kommt man über 100, genau. Also das sind Abgeordnete.
Also die Fraktions-, ja, erklärst du bitte.
Die nicht in einer von den politischen Familien, in den Parteienfamilien drinnen sind. Die Parteienfamilien, die sogenannten Fraktionen, die bestimmen eigentlich die Politik im Europäischen Parlament. Ja. Also je größer die Fraktion, die größte Fraktion ist wieder die Europäische Volkspartei, die Konservativen, je größer die Fraktion, desto mehr Redezeit, desto mehr Geld, desto mehr Einfluss, desto mehr Chancen auf wichtige Posten. Wenn man jetzt nicht in einer Fraktion ist, dann hat man deutlich weniger Einfluss. Das heißt, es wird in den kommenden Wochen einen Run geben. Fraktionen werden versuchen, neue Mitglieder dazu anzuwerben und Fraktionslose werden versuchen, sich Fraktionen anzuschließen. Das könnte doch noch wahnsinnig viel verschieben, oder? Bei so einer Riesenanzahl an Fraktionslosen.
Ja, also jetzt ist tatsächlich das große Ringen um eine Neuzusammensetzung oder mögliche Erweiterung der Fraktionen. Also wir haben jetzt 7 Fraktionen, vielleicht gibt es in Zukunft 8, vielleicht 6. Wir werden schauen, ob sich Fraktionen hier fusionieren und was passiert quasi mit den Fraktionslosen und mit den neuen Mitgliedern. Also es sind quasi zwei unterschiedliche Kategorien und das sind immerhin knapp 100 Abgeordnete, die sich da jetzt verfügbar quasi machen. Bei den Fraktionslosen ist die Fidesz dabei, da ist die deutsche AfD dabei und bei den Nichtmitgliedern sind das ganz neue Parteien, die zum Beispiel zum ersten Mal hineingewählt wurden.
Es waren auch sehr viele dieses Mal.
Ja, ja. Also Parteien. Meine Frau ist ja Spanierin und wir hatten ein Wahlbuch mit über 30 Wahllisten. Also das ist relativ unübersichtlich. Ja. Nicht alles ist so übersichtlich wie im schönen Österreich.
Gut, bei uns sind die Ergebnisse relativ eindeutig gewesen am Ende. Genau, ich wollte dich noch fragen, du hast gesagt die Mitte. Ne? Also gut, wir haben eine stabile Mitte, heißt es immer, die Mitte, das ist im Europaparlament Konservative, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne. Und Europa kann sich weiterentwickeln mit diesen Parteien, sagst du.
Ja.
Wohin, glaubst du, wird sich Europa mit dieser Mitte weiterentwickeln? Was ist überhaupt geplant?
Also, was ich damit meine, ist das Folgende. Wir haben einmal jetzt, wenn wir diese vier Parteien zusammennehmen, rund 450 Abgeordnete dieses Zentrums der europäischen Integration und des Europäischen Parlaments. Das heißt, mir geht es um ganz konkrete Beschlüsse. Wenn es jetzt einmal um die Abstimmung in Sachen Kommissionspräsidentschaft geht, dann braucht es eine Mehrheit. Die Mehrheit wäre hier gegeben. Grundsätzlich. Ja. Trotzdem, Ursula von der Leyen hat schon 2019 ein sehr knappes Ergebnis eingefahren. Mhm. Sie hatte einen Überhang von 9 Stimmen. Das will sie nicht wiederholen. Also und deswegen versucht sie da quasi auch mit den Fratelli d'Italia und Giorgia Meloni hier einen Spagat, einen inhaltlichen Spagat, um einfach mehr Stimmen zu bekommen, damit sie gewählt wird, damit ihre Wiederwahl gesichert wird. Aber ganz konkret geht es ja im Europäischen Parlament um Gesetzgebung und um Kontrolle der Europäischen Kommission. Und alles, was Gesetzgebung ist, ist ja letztlich eine konstruktive Weiterentwicklung und der Versuch, konkrete Fragen europäisch zu lösen. Und da braucht es eine Mehrheit im Europäischen Parlament und diese Mehrheit wäre grundsätzlich gegeben. Man muss sich halt inhaltlich ad hoc thematisch absprechen.
Okay, Doreen, du sprichst jetzt nicht von einer Weiterentwicklung im Sinne von einer Mehrintegration oder Reformen.
Also ich spreche jetzt einmal vom Europäischen Parlament, wenn wir gerade die Wahlen zum Europäischen Parlament gehabt haben. Aber natürlich gibt es große Linien. Jedes Gesetz versucht natürlich auch, die Europäische Union weiter zu formen, ja, im Kleinen quasi. Aber bei den großen Linien, das möchte ich auch dazu sagen, bei den großen Linien gibt es wahrscheinlich auch eine thematische Schwerpunktverschiebung. Mhm. Also wir müssen erst beweisen als Europäische Union und als Mitgliedstaaten, dass wir das, was wir beschlossen haben im Asyl- und Migrationsbereich, auch tatsächlich umsetzen können und dass wir da was leisten können. Wohlstand und Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsfähigkeit wird ein Riesenthema und eine Riesenherausforderung in diesem Konkurrenzkampf zwischen den Blöcken USA und China. Sicherheit und Verteidigung, ein ganz neues Feld, wo auch das Europäische Parlament gefordert wird, hier sich umzuorientieren und Entscheidungen zu treffen in diese Richtung. Und den Green Deal natürlich, den Kampf gegen den Klimaschutz. Da haben wir eigentlich die große Mehrheit der Gesetze auf europäischer Ebene, der Richtlinien und Verordnungen schon beschlossen. Und da geht es um die Leistbarkeit und um die Umsetzbarkeit und die Frage, wie viel Gegenwind gibt es wirklich, kann ich was, soll irgendwas rückabgewickelt werden, überprüft werden, wie geht es weiter mit zum Beispiel der Pestizidverordnung oder der Renaturierungsverordnung. Also ein paar Schritte fehlen hier noch, aber wir sind hier sehr weit und da geht es vor allem um die Umsetzung. Und all das entwickelt die Europäische Union weiter. Oder zum Beispiel ganz entscheidend, was auf uns zukommt, die Frage, welche konkreten Schritte gehen wir in Sachen EU-Erweiterung? Oder wie finanzieren wir die Europäische Union in Zukunft? Die nächsten Verhandlungen über das EU-Budget stehen bald an. Und da ist ja die Frage, worauf fokussiere ich mich? Wie viel finanziellen Spielraum lasse ich? Gibt es diese ein, zwei wirklich großen Projekte, die ich verstärkt mit mehr Finanzpower angehen kann? Also zum Beispiel transeuropäische Verkehrsnetze, ja? Also Bahnverkehr, öffentlicher Verkehr. Ja? Also da ist ja irrsinnig viel zu tun. Haben wir den politischen Willen und die politische Stärke und haben wir auch die finanzielle Power, um das zu machen? Und da hat natürlich das Europäische Parlament und das Zentrum des Europäischen Parlaments, die Mitte, ist natürlich ein Motor dieser weiteren Integration und dieser Problemlösung, indem sie die ganze Zeit diskutieren, Konsens suchen, Kompromisse suchen, Initiativen anregen und einfach die Europapolitik gestalten.
Bleiben wir mal beim Thema Green Deal. Das war 2019, hat die Klimabewegung ihren Höhepunkt gefeiert und auf dieser Welle sind die Grünen mitgesurft und haben damals wirklich sehr viele Mandate, fast 2000 Mandate dazu gewonnen, haben das jetzt wieder verloren. Und der Green Deal ist ja, also du hast gesagt, die Rückabwicklung, ne? Und vieles steht in Frage. Pestizidverordnung ist quasi tot oder zumindest scheintot, also der Plan, Pestizide zu halbieren in der Landwirtschaft. Oder auch die Renaturierung. Selbst das Aus des Verbrennermotors wird jetzt wieder in Frage gestellt und es gibt Konservative, die das rückabwickeln wollen. Mit einem Parlament, das jetzt einen Rechtsruck gemacht hat, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass diese ambitionierte Klimapolitik weitergeführt wird? Und von der Leyen selbst schon davon abrücken muss.
Also zum Aus des Verbrennermotors möchte ich nur ergänzen, diese Technologie, Offenheit und Neutralität, die immer eingefordert wurde, gibt es ja schon längst. Mhm. Ja. Also es geht um emissionsfreie PKWs, ja. Und egal, was für ein Motor da verwendet wird. Es geht um die Frage, welcher Kraftstoff wird verwendet.
Ja, erklären wir es vielleicht kurz genau. Ja. Also das längst beschlossen oder schon seit über einem Jahr beschlossen ist ein Aus für Diesel- und Benzinverbrennermotoren, genau. Also ein Ende der Neuzulassung ab 2035.
Ja, aber wenn du einen Verbrennermotor mit E-Fuels oder irgendwas Ähnliches befüllst,
also Wasserstoff zum Beispiel,
emissionsfrei,
ne?
Muss es
ja,
sein.
Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig.
Das war die Ausnahme, die eh schon rein verhandelt wurde, genau. Also, aber selbst das wird jetzt wieder in Frage gestellt.
Ja, ich meine, es gibt eine Überprüfung 2026, dann schauen wir, wie weit wir gekommen sind in dieser Frage der 2035er, des 2035er Ziels für emissionsfreie PKWs. Ja. Und Dann schauen wir, wo wir stehen, ja, in der Entwicklung. Grundsätzlich, ich habe es vorher gesagt, ein Großteil des Green Deals und der Klimagesetzgebung ist beschlossen und muss umgesetzt werden, es ist rechtlich verbindlich. Um irgendetwas zu ändern, brauche ich Mehrheiten. Mhm. Also ich brauche eine qualifizierte Mehrheit, um an der einen oder anderen Schraube zu drehen, das ist alles andere als leicht. Und deswegen glaube ich an diese Rückabwicklung nicht wirklich. Aber man kann natürlich besser werden, man kann natürlich nachschärfen, ja, das ist keine Frage. Man kann natürlich schauen, okay, wie brauche ich einen Investmentfonds, wie kann ich den Binnenmarkt und die Kapitalmarktunion zum Beispiel endlich weiterentwickeln, damit ich auch grenzüberschreitend investieren kann, damit ich Finanzen frei mache, die ich unbedingt brauche. Der Staat allein kann diesen grünen Wandel nicht wirklich heben. Ich brauche privates Kapital, ich muss den Binnenmarkt weiterentwickeln und ich muss hier größer denken. Ich muss hier größer denken. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es geht nicht immer nur darum, was kann ich jetzt von dem, was schon entschieden wurde, wieder streichen, sondern was muss ich denn besser machen, um die Ziele wirklich erreichen zu können? Mhm. Was braucht es denn?
Ja, was braucht es zusätzlich auch? Ne?
Genau, weil die Wirtschaft an und für sich, ein großer Teil der europäischen Unternehmen, die gehen ja d'accord mit den ambitionierten Klimazielen von 2035 und 2050. Sie sagen nur, wir brauchen weniger starre Bürger, die weniger Regeln, wir brauchen mehr Investments. Wir wollen ja wirklich Wettbewerbsfähigkeit erhalten und verbessern und keine Arbeitsplätze verlieren. Ja, und auch diese Standortpolitik ist entscheidend. Das heißt, die Frage ist nicht, frag nicht, was du rückabwickeln kannst, sondern frag, was du besser machen kannst und wo du nachschärfen musst. Und das kann man natürlich machen, wenn man Mehrheiten hat. Und ich glaube, bei der Renaturierung und bei der, beim Pflanzenschutzmittel, ich glaube, da finden wir auch noch Kompromisse und Konsens. Und das ist ja die Kunst der europäischen Integration.
Vieles wird aber, oder vieles hängt von der Europäischen Volkspartei ab, also von den Konservativen, die mit Abstand größte Fraktion, die jetzt auch wieder dazu gewonnen hat, in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch nochmal deutlich dazu gewinnen wird, weil sie seit Jahren die Aufnahme neuer Mitglieder plant und jetzt wohl auch umsetzen wird. Also ohne die Konservativen geht nichts und die haben schon angekündigt, sich die Mehrheiten künftig häufiger rechts der Mitte suchen zu wollen. Es gibt seit Jahren noch eine Annäherung an Giorgia Meloni, Italiens Regierungschefin und deren postfaschistische Fratelli d'Italia. Also wenn so viel von der EVP abhängt und die schon gesagt haben, wir schauen nach rechts, was heißt das dann, okay, Green Deal haben wir jetzt besprochen, was heißt das dann zum Beispiel auch für den Bereich Migration?
Also Italien braucht Europa und Europa braucht Italien im Bereich der Migration. Ja? Wir haben ja bis jetzt auch schon gesehen, dass Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni gemeinsam unterwegs waren in Sachen Migration, insbesondere was Abkommen mit Transitländern betrifft im nordafrikanischen Raum. Also da gibt es ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Da geht es nur um Miteinander und das weiß Giorgia Meloni natürlich auch. Italien allein ist da verloren im Posten. Also besser pragmatisch und zusammenarbeiten. Ja? Und sie ist ja auch pragmatisch und moderat und europäisch sozusagen im Hinblick auf ihre Positionierung zu Russland, im Hinblick auf Ukraine, NATO. Und nicht vergessen, wir haben ja über diesen Corona-Wiederaufbaufonds hat Italien über 200 Milliarden Euro an Förderung bekommen. das ist ein Effekt ungefähr wie der EU-Beitritt Italiens. Also das ist gigantisch. Das heißt, auch wirtschaftlich und finanzpolitisch braucht Italien Europa. Und deswegen verfolgt sie da einen moderateren Weg, ähnlich Mario Draghis. Und Ursula von der Leyen, wenn sie wieder gewählt werden möchte, braucht Giorgia Meloni, weil sonst kriegt sie nicht genug Stimmen. Und Giorgia Meloni sitzt ja auch im Europäischen Rat.
Genau, wie geht es da jetzt weiter? Stichwort von der Leyen. Also von der Leyen soll Mitte Juli dann vom Parlament angehört werden und braucht dann dort eine absolute Mehrheit der Stimmen. Also zuerst muss sie mal vom Rat nominiert werden, vom Rat der Staats- und Regierungschef angenommen. Das geschieht so und die zaubern nicht doch noch wie neun aus dem Hut, braucht sie eine Mehrheit, also die Hälfte plus eins. Jetzt hat sie aber das Problem, dass sie durch ihren ambitionierten Klima, ihren ambitionierten Green Deal, ihre ambitionierte Klimapolitik viele erzürnt hat, vor allem auch aus der eigenen Fraktion. Also die EVP hat vieles nicht mehr mitgetragen. Und jetzt steckt sie in so ein bisschen einem Dilemma von der Leyen. Also wenn sie nach links sich öffnet, verliert sie die Stimmen rechts und umgekehrt. Brauchen wir jetzt ein bisschen von beiden. Man muss auch dazu sagen, die Wahlen sind ja geheim.
Ja.
Es gibt keinen Fraktionszwang, also man weiß nicht, wie die Leute abstimmen. Ja. Was ist denn da deine Prognose? Was glaubst du, wird passieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Prognosen, die Zukunft betreffen, sind von Haus aus schwierig. Also sie muss wirklich einen ziemlichen inhaltlichen Spagat hinlegen und sie muss viel, viel Überzeugungsarbeit leisten und sie muss letztlich ein Programm vorlegen, wo sie jeder Fraktion, von der sie gewählt werden möchte, auch etwas anbietet. Und das ist natürlich ein ziemliches Meisterstück eigentlich. Wir haben vorher gesagt, wie knapp das 2019 war.
Ja.
Und du hast richtigerweise gesagt, die Wahl ist geheim. Also 2019 war es schon so, dass rund 10% ihrer informellen Koalition nicht für sie gestimmt haben.
Und die Grünen haben damals überhaupt nicht
für die sie Grünen gestimmt. Überhaupt nicht. Aber allein, wenn 10% der Mandatare von EVP, S&D und Renew haben nicht für sie gestimmt. Ja? Und das heißt, es kann wirklich sehr, sehr knapp werden. Sie braucht da jede Stimme und jede Stimme zählt da. Und es ist kein Selbstläufer und sie ist zwar Favoritin, aber es gibt keine Garantie, dass sie es wirklich bekommt.
Mhm.
Ja? Sie wird natürlich so weit wie möglich Garantien haben möchten, bevor sie haben wollen, bevor sie sich dort präsentiert, damit sie dort nicht durchfällt.
Mhm.
Und das wäre eine Premiere, aber ausgeschlossen ist es nicht, weil es kann sowohl im Europäischen Rat als auch in den einzelnen Fraktionen Mandatare geben, die ein Interesse daran haben, dass sie nicht wiedergewählt wird, die vielleicht eine Hidden Agenda haben, die vielleicht eigentlich andere Namen, andere Persönlichkeiten im Hinterkopf haben, die dann zum Zug kommen.
Das gilt auch für ihre eigene Fraktion.
Ja,
auch dort gibt es Menschen, die wirklich ganz offen gegen sie sind. Es gibt aber
offen
auch
oder verdeckt, wer
genau,
weiß.
Genau, das
offen
sind nämlich noch gefährlicher.
Ja, also Das wird sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, einen Automatismus gibt es nicht. Sie ist Favoritin, aber das ist kein Naturgesetz. Sie wird alles versuchen. Aber ich meine, die Europäische Volkspartei ist die Gewinnerin der Wahl im Prinzip auf europäischer Ebene. Das heißt, sie als Spitzenkandidatin ist auch die Favoritin. Scholz und Macron sind angeschlagen durch ihre nationalen Ergebnisse, aber wir haben Emmanuel Macron schon oft gesehen, der tritt gerne die Flucht nach vorne an, pokert gerne und ist der große Macher. Und wir wissen nicht genau, wie er dieses Mal reagieren wird.
Bleiben wir beim Thema Macron und Flucht nach vorne. Schauen wir uns ein paar Länder an, die wirklich aufgefallen sind jetzt bei den Europawahlen. Also in Frankreich hat es richtig geknallt. Der Rassemblement National von Marine Le Pen hat mehr als 30% der Stimmen gewonnen. Und Emmanuel Macron hat die Flucht nach vorn angetreten und Neuwahlen ausgerufen.
Ja.
Also das Parlament wird neu gewählt.
Ja.
Das ist doch wahnsinnig riskant, oder?
Wahnsinnig riskant, aber wahnsinnig à la Macron. Wir kennen das auch aus Spanien. Also Pedro Sanchez hat auch so ähnlich reagiert. Wie er die Regionalwahlen verloren hat, hat er am gleichen Tag entschieden, dass Parlamentswahlen angekündigt werden. Und ähnlich macht das Macron. Und ich glaube, sie machen das auch, um dem politischen Gegner keinen Erfolg und keine Schlagzeile zu gönnen.
Ja.
Also sie haben das Heft des Handelns in der Hand. Und genauso wie in Spanien ist es wahnsinnig riskant. Aber es geht ihm, glaube ich, vor allem um Mobilisierung. Ja? Ja. Also die Wahlbeteiligung ist ja bei den Wahlen zum Europäischen Parlament traditionell wesentlich niedriger als bei den Parlamentswahlen. Mhm. Und es geht ihm wirklich um Mobilisierung und um dieses Match.
Ja? Und es gibt das Mehrheitswahlrecht in Frankreich?
Ja.
Das bedeutet, in dem Fall hofft er, dass alle, die nicht den Le Pen verhindern wollen, dann für seine Partei stimmen.
Also das haben wir in der Vergangenheit schon bei den Präsidentschaftswahlen auch gesehen, dass letztlich in einer zweiten Runde sich dann alle Anti-Rechtsparteien vereinen mit einem Ziel. Das ist ihm bei der zweiten, letzten Präsidentschaftswahl schon schwerer gefallen, weil er nicht mehr ganz diese Strahlkraft hat. Aber er setzt alles auf eine Karte. Also entweder steigt er auf wie der Phönix aus der Asche oder er wird einfach eine lame duck. Aber wie gesagt, ich meine, das ist Ende Juni, Anfang Juli. Ja. Wird jetzt Macron vor dieser Entscheidung in Frankreich auf europäischer Ebene zulassen, dass der Europäische Rat eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Kommissionspräsidentschaft schon nominiert. Ich meine, im Prinzip geht es sich so aus. Also er kann es auch, der Europäische Rat kann auch nachher im Juli nominieren. Welche Namen zieht er dann aus dem Hut, ja, wenn er als Gewinner aus diesem Match herausgeht? Er als großer Europäer, der die Nationalisten besiegt hat in einer Wahl, das wird noch spannend. Ja.
Interessant war auch Deutschland. Wenn man sich die Karte, die Deutschlandkarte anschaut mit den Wahlergebnissen, dann schaut das aus, als wären es zwei Deutschlands, so wie früher. Die Mauer verläuft zwischen Ost und West, also zwischen jenen Gebieten im Osten, wo die AfD gewonnen hat, und dem Rest, also das, was früher mal Westdeutschland war oder die BDR war, wo die Union gewonnen hat. Es gibt kleine grüne Inseln, vor allem die Städte. Aber das ist wirklich total auffällig, ne? Wie sehr sich das hält an diese ehemaligen Ländergrenzen.
Ja.
Was bedeutet denn das jetzt für Deutschland?
Ja, also das war ähnlich wie in Frankreich ein extremes Anti-Regierungsvotum, eine Protestwahl, wo die Gegensätze herausgearbeitet wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großartige Arbeit der AfD im Europäischen Parlament belohnt wurde. Also das war nicht das Wahlmotiv, sondern man wollte der Ampelregierung zeigen, dass sie nicht gut arbeiten und dass man frustriert ist und dass man sie eigentlich weghaben möchte. Ja. CDU, CSU haben mehr als doppelt so viel Stimmen wie die SPD bei den Europawahlen. Die SPD ist an dritter Stelle. Die AfD ist erstmals an zweiter Stelle. Skandale hin oder her, Korruption hin oder her, das ist ihrer Wählerklientel ziemlich egal. Die Grünen haben vollkommen runtergerasselt. 9, 10 Mandate verloren. Die FDP traditionell extrem schwach. Interessant, Bündnis Sarah Wagenknecht von 0 auf 6 bei den Mandaten. Eigentlich ein starkes Ergebnis, wo sie der AfD sicherlich auch geschadet hat. Ziemlich große Wahlbeteiligung, soweit ich das schon gesehen habe. Dann diese Teilung, die du angesprochen hast, zwischen Ost und West. Also da geht nicht mehr viel in Deutschland. Also Scholz kommt nicht gestärkt aus dieser Wahl hervor. Die Frage ist, was bedeutet es für die Bundestagswahlen und was bedeutet das für Olaf Scholz im Hinblick auf seine Handlungsfähigkeit auch auf europäischer Ebene?
Also gestärkt hat sie nicht, ne?
Nein, es hat ihn geschwächt. Es hat die CDU, CSU und die Spitzenkandidatin aus Deutschland für die Kommissionspräsidentschaft ist Ursula von der Leyen. Die sind sicherlich stark gestärkt. Es war ein Anti-Regierungsvotum, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel auch in Österreich, aber auch in Ungarn, wo die Regierungen abgestraft wurden. Mhm. Ja.
Vielleicht noch kurz dazu gesagt, Deutschland hat bei Weitem die meisten Abgeordneten im Europaparlament, nämlich die Maximalzahl, also nur ganz kurz, jedes Land bekommt ein Minimum von 6 und ein Maximum von 96. Mhm. Deutschland hat 96 Abgeordnete. Ja. Genau. Was auch nochmal interessant war und vielleicht auch ein bisschen einen Unterschied macht zu den Ländern, die wir gerade besprochen haben, sind Polen und Italien. In Polen war es relativ knapp, da hat aber doch das proeuropäische Bündnis von Tusk gewonnen und die PiS hat verloren. Das heißt, da wurde die Regierung nicht abgestraft, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die Regierung ist ja relativ jung im Amt Und das Match hat ja Donald Tusk und seine Parteienallianz bei den letzten Parlamentswahlen gewonnen gegen die polnische PiS. Und das war jetzt die Fortsetzung, der zweite Teil. Also hier hat sich die Regierung durchgesetzt und das ist eine positive Nachricht. Und in Italien war das ja auch kein Anti-Regierungsvotum. Also anders als vielleicht in den anderen Ländern, die ich vorher erwähnt habe. In Italien waren die Spitzenkandidaten von den Konservativen Tajani, der Außenminister, von den Fratelli d'Italia Meloni, die Regierungschefin. Man hat gewusst, die werden nie ins Europäische Parlament gehen, aber sie wollten das quasi als großen Unterstützungsversuch, Feldversuch.
Zugpferdmäßig. Ne?
Genau, zugpferdmäßig wollten sie da ins Rennen gehen. Und dieses Experiment ist voll aufgegangen. Beide haben stark zugelegt und die Lega Nord von Salvini hat anders als in den anderen Ländern vollkommen verloren. Ja, also die haben 14 Sitze verloren. Meloni hat 14 Sitze gewonnen und Konservative haben 6 Sitze gewonnen. Sozialisten haben auch ganz gut abgeschnitten. Also dort ist die extreme Rechte ziemlich baden gegangen.
Mhm. Im Gegensatz zu Österreich, ganz kurz noch zu Österreich. Österreich spielt, ja, das muss man schon dazu sagen, ne? Weil wir haben gestern stundenlange Berichterstattung gehört über Österreich. Man muss schon dazu sagen, Österreich entsendet von 720 Mandataren 20.
Ja.
Das heißt, wir spielen wirklich, egal wie viel wir darüber reden, keine wahnsinnig große Rolle im Europäischen Parlament.
Na, aber hallo.
Das traue ich mich jetzt mal sagen. Wütende Lesermails bitte dann an mich. geht's.journal.at. Nein, aber im Ernst. Kann man irgendwie sagen, Österreich spielt irgendwie eine Sonderrolle? Reflektieren die Österreicher das Ergebnis da jetzt ganz gut? Oder wie ist das im Vergleich, wenn man sich so das große Ganze anschaut?
Ja, Österreich und Frankreich spielen eine Sonderrolle. Dort haben die extremen Rechten gewonnen. In Frankreich natürlich mit haushohem Abstand. Bei uns relativ knapp, aber immerhin zum ersten Mal in der Geschichte, dass die FPÖ als erste durchs Ziel geht, auch wenn das in einem Rahmen von 2% ist. Also extremes Frustrations- und Proteststimmenpotenzial, starke Emotionalisierung in beiden Ländern, Zuwanderung, Asylmigration, Integration, das Riesenthema, Sicherheit natürlich auch. Die anderen Parteien haben das in Österreich nicht geschafft, ihre Wählerklientel zu mobilisieren. Da war die FPÖ dieses Mal besser. Das Frustrationspotenzial ist so groß, dass ihnen das gelungen ist. Sie haben einfach stärker emotionalisiert und ihre Leute angesprochen. Das muss man sagen. Ja. Mhm. Sie spielen nicht wirklich eine Rolle im Europäischen Parlament. Dort haben sie keine inhaltlich konstruktive Funktion im Prinzip, außer Bremsen, Blockieren und Totalopposition. Und die anderen, also Österreich sind es 20, das ist nicht wahnsinnig viel. Aber es gibt Abstimmungen, da ist jeder ein Zünglein an der Waage.
Ja.
Ja, also denken wir an die Klimagesetzgebung. Es waren manchmal ganz knappe Mehrheiten. Oder auch an die Wahl des Kommissionspräsidenten. Wenn die Mehrheiten knapp sind, dann entscheidet jeder. Und letztlich entscheiden dort Ideen und Argumente. Und wenn ich in einer Fraktion bin, die meine Argumente übernehmen, dann kann ich natürlich europaweit gestalten,
ja,
und habe wesentlich mehr Gestaltungsspielraum, als zum Beispiel ein Nationalrat hat.
Das stimmt natürlich, ja. Ich wollte die Bedeutung Österreichs jetzt auch nicht kleinreden. Ja, vielen Dank, Paul Schmidt, für diese erste Analyse. Ich möchte darauf verweisen, wer sich für Österreich im Speziellen interessiert. Wir haben morgen, haben wir noch einen Innenpolitik-Podcast zum Thema, der erscheint dann morgen. Vielen Dank, dass du da warst, Paul.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die.
Komme gerne wieder.
Ja, gerne. Danke für das. Es ist so, dass es war jetzt eigentlich der letzte EU-Podcast.
Ja, das ist schlecht, weil eigentlich nach dem 9. Juni beginnen die Debatten erst. Man soll ja immer diskutieren darüber und nicht nur, wenn Wahlkampf ist.
Vielleicht überlegen wir uns was.
Ja,
denken wir drüber nach. Aber sonst würde ich jetzt mal verweisen auf die Folgen, die wir in der Vergangenheit in den letzten paar Wochen aufgenommen haben. Sie sind immer noch aktuell. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit dem Autor Robert Menasse, mit der Migrationsexpertin Judith Kohlenberger, mit dem Militärexperten Markus Reisner oder auch mit der ehemaligen Diplomatin und Außenministerin Ursula Plasnik. Also hören Sie rein, wenn Sie das interessiert, und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja doch bald wieder an dieser Stelle. Und sonst alles Gute und auf Wiederhören.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.